RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 8. Januar 2016. Die Stimme Münchens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunderes Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Pujastuti, Sri Unun und Handaru. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesien bietet Saudi-Arabien und dem Iran die Hilfeleistung an, um den Konflikt zu beenden. RRI gewann den Adam Malik Preis des Jahres 2016. Die schweren Menschenrechtsverletzungsfälle werden Mitte 2016 gelöst werden. Indonesien rief andere Länder auf, keine weiteren Spannungen auf der Südchinasee zu verursachen. Die Regierung drängt das Wachstum der petrochemischen Industrie. Indonesische Sprache hat das Potenzial, die Sprache der ASEAN zu werden. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi führte eine Kommunikation mit den Außenministern aus Saudi-Arabien und dem Iran wieder durch, um ihre Sorge auf die Verschlimmerung der Beziehungen zwischen den beiden Staaten zu zeigen, die den Frieden und die Stabilität in der Region beeinflussen wird. Außenministerin Retno LP Marsudi bietet der saudi-arabischen Regierung und dem Iran die Hilfeleistungen an, bessere Situationen zu schaffen. Dies teilte Außenministerin Retno LP Marsudi am Donnerstag in Jakarta bei der jährlichen Presseerklärung mit.
Dalam pembicaraan dengan semua menteri luar negeri yang sudah saya hubungi.
Bei dem Gespräch mit den Außenministern habe ich dies mitgeteilt. Bis Donnerstagmorgen machte ich noch die Kommunikation mit dem Nahen Osten. Im Prinzip möchte Indonesien damit die Sorge auf die Verschlimmerung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran zeigen, die den Frieden und die Stabilität in der Region beeinflussen kann. Und als guter Freund von Saudi-Arabien und dem Iran, Indonesien bietet ihnen die Hilfeleistungen auch an, um bessere Situationen zu schaffen. Retno LP Marsudi erklärte, dass die indonesische Regierung die saudi-arabische Regierung und den Iran auch aufgerufen habe, sich zu beherrschen, um schlimmere Situationen zu verhindern. Mit den Außenministern aus anderen Ländern in der Region hat Außenministerin Retno LP Marsudi die Kommunikation auch durchgeführt, um nach den Lösungen für den Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran zu suchen. Am 2. Januar 2016 hat die saudi-arabische Regierung 46 Leute, einschließlich eines Schia-Gelehrten, Nimr al-Nimr, hingerichtet. Nimr protestierte die Maßnahmen der saudi-arabischen Regierung. Er wurde im Jahre 2012 in Katif aus Saudi-Arabien von der Polizei festgenommen, da er die Demonstrationsaktionen bewegte. Im Jahre 2014 verhängte das saudi-arabische Gericht aufgrund der Terrorismusanklage die Todesstrafe über Nimr al-Nimr. Das indonesische Außenministerium zeichnet für fünfte Mal den staatlichen Rundfunk Indonesiens RRI mit dem Adam Malik Preis aus. In den Jahren 2009, 2013, 2014 und 2015 hat RRI den gleichen Preis erhalten. In diesem Jahr gewinnt RRI aber die Preise in zwei Kategorien, und zwar das beste Radio und den besten Journalisten. Marwan Muhammad Jubaidi oder bekannt als Lalu Fikran Singkan von der Stimme Indonesiens erring den Preis für den besten Journalisten. Die Direktorin für die Information und Medien in dem indonesischen Außenministerium, Siti Sofia Sudarma, gab am Donnerstag in Jakarta die Adam Malik Preisträger des Jahres 2016 bekannt. Sie erklärte, dass der Adam Malik Preis die Auszeichnung für die Massenmedien und die nationalen Journalisten sei, die ausgeglichene, informationsreiche, erzieherische und tatsächliche Berichterstattung über die indonesische Außenpolitik und die diplomatischen Aktivitäten Indonesiens durchgeführt haben. Der Adam Malik Prize ist die Auszeichnung für die Massenmedien und die nationalen Journalisten, die ausgeglichene, informationsreiche, erzieherische und tatsächliche Berichterstattung über die indonesische Außenpolitik und die diplomatischen Aktivitäten Indonesiens durchgeführt haben. Durch verschiedene Erwägungen werden wir die Gewinner des Adam Malik Preises des Jahres 2016 bekannt machen. Wie folgt: Der Sieger in der Kategorie Bestes Radio ist der Staatliche Rundfunk Indonesiens RRI. Und der Sieger für die Kategorie Bester Journalist ist Marwan Muhammad Zubaidi von der Stimme Indonesiens. Die Generaldirektorin für die Information und öffentliche Diplomatie in dem indonesischen Außenministerium, Esti Andayani, erklärte, dass der Adam Malik Preis eine jährliche Auszeichnung sei, die das indonesische Außenministerium seit dem Jahr 2002 den nationalen Massenmedien gebe. Diese nationalen Massenmedien haben dazu beigetragen, dem Publikum die Diplomatie und die indonesische Außenpolitik zu informieren. Der verstorbene Adam Malik war der ehemalige indonesische Außenminister, ein Journalist und die Persönlichkeit in der indonesischen Diplomatie. Um die Dienste von Adam Malik zu respektieren, nennt man diesen Preis nach seinem Namen. Der indonesische Koordinationsminister für Politik, Reh und Sicherheit, Luhut Binsar Panjaitan, erklärte am Donnerstag in Jakarta, dass die schweren Menschenrechtsverletzungsfälle in der Vergangenheit Mitte des Jahres 2016 gelöst werden müssen. Zurzeit bemühen sich die indonesische Generalstaatsanwaltschaft und das Koordinationsministerium für Politik, Recht und Sicherheit um die nicht gerichtlichen Lösungen für die schweren Menschenrechtsverletzungsfälle. Man kann wegen des Mangels an Beweismaterialien die schweren Menschenrechtsverletzungsfälle vor Gericht nicht bringen. Minister Luhut Binsar Panjaitan wünschte sich, dass die junge Generation Indonesiens keine vergangene Belastung mehr bringe, da die Täter der schweren Menschenrechtsverletzungsfälle schon ums Leben gekommen sind. Minister Luhut sagte, dass die indonesische Regierung zurzeit den Ausdruck in Bezug auf die Bewegung 30. September 1965 aufstelle, die viele Indonesier getötet habe. Minister Luhut hofft, dass die indonesische Regierung durch diese aufgestellte Ausdrucksform nicht sich entschuldigen müsse. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi rief alle benachbarten Länder auf, den Frieden und die Stabilität auf der Südchinasee zu erhalten. Bei der jährlichen Presseerklärung vor den Botschaftern und vor den Leitern der internationalen Organisationen, die am Donnerstag in Jakarta stattfand, erinnerte Ministerin Retno Marsudi die anderen Länder daran, keine Aktionen zu machen, die Spannungen auf der Südchinasee verursachen werden. Ministerin Retno Marsudi zufolge seien der Frieden und die Stabilität auf der Südchinasee sehr wichtig für Indonesien, da diese Region sehr nah mit Indonesien liege. Indonesien werden darum weiter sich bemühen, um die innerliche Orientierung demnächst fertigzustellen. Indonesien möchte durch friedliche Weise außerdem wünscht sich Indonesien, dass die Länder, die in den Konflikt auf der Südchinasee sich verwickeln, durch friedliche Weise diesen Konflikt lösen können, fügte Minister Marsudi hinzu. Die indonesische Regierung bemüht sich darum, die Petrochemie, Chemikalien, Eisen- und Stahlindustrien zu wachsen, da diese Industrien große Chancen haben, um die nationale Wirtschaftslage zu verbessern. Der Koordinationsminister für Wirtschaft, Darmin Nasution, erklärte am Donnerstag in Jakarta bei dem Anfangsjahrgespräch mit den Redakteuren, dass die Entwicklung der nationalen Industrie in den letzten 10 bis 15 Jahren eigentlich nicht so groß war. Größtenteils werden die Produkte dieser Industrien dem inländischen Verbrauch dienen. Wegen der globalen Wirtschaftslauheit sind der Exportwert und das Exportvolumen bedeutungsvoll genug abgesunken. Minister Darmin Nasution nannte einige Industrien, deren Export abgesunken sind, wie die Schuhware und die chemischen Produkte. Minister Darmin zufolge müsse der Industriesektor eines Landes gut sich entwickeln, wenn dieses Land die Fortschritte erreichen möchte. Die derzeitige und zukünftige Industrie im Vergleich mit dem Bergbausektor werde immer noch gut sich entwickeln, fügte Minister Darmin Nasution hinzu. Der Sprachexpert von der Staatlichen Universität Surabaya, Dr. Suhartono, ist der Meinung, dass die indonesische Sprache und das malaysische Sprache das Potenzial haben, in der Ära der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft, MEA, die ASEAN-Sprache zu werden. Er ist aber davon überzeugt, dass das Potenzial von der indonesischen Sprache größer als die malaysische Sprache sei, da man einige indonesische Vokabeln in den Sprachen der ASEAN-Länder finden könne. Außerdem sei es einfach, Indonesisch zu beherrschen. Die Entwicklung der indonesischen Sprache sei fantastisch und die Leute in vielen Ländern haben Indonesisch gelernt, so erklärte Dr. Suhartono weiter. Der Unterschied sei, die Verteilung der indonesischen Sprache sei nicht gleichwertig wie die malaysische Sprache, die in Malaysia, Brunei Darussalam, Südthailand und Südphilippinen sich befinde, sagte Dr. Suhartono weiter. Die indonesische Sprecher in Indonesien erreichen bereits 60% der indonesischen Benutzer in ASEAN. Der Rektor von der Staatlichen Universität Surabaya, Professor Warsono, ist auch der gleichen Meinung. Er unterstützt die Bemühungen der indonesischen Regierung, um mit den anderen ASEAN-Ländern darüber verhandeln, damit die indonesische Sprache die Sprache der ASEAN werden kann. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.031,63 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielten einen Kurswert von 13.849,18 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.800 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, unser Kommentar behandelt heute das Thema Konkurrenz der Halalprodukte bei der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft. Das Inkrafttreten der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft Masyarakat-Ökonomie ASEAN MEA ist eigentlich ein Anfangsschritt für die ASEAN-Mitgliedstaaten und die südostasiatische Region, um keine Hindernisse beim Handel zwischen den Ländern zu haben. Dabei wird sich den freien Lauf von Waren, Dienstleistungen und Investitionen sowie professionellen und fachlichen Arbeitskräften und Kapital ereignen. Bei der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft gibt es einen wichtigen Sektor, vor allem für die ASEAN-Länder, deren Mehrheit der Bevölkerung sich zu der islamischen Religion bekennt, wie Indonesien und Brunei Darussalam. Dieser Sektor ist die Halal-Industrie. Der Sektor der Halal-Industrie ist ein einzelner Trend in der Weltgemeinschaft, nicht nur für die Muslime, sondern auch für andere Religionsgemeinden. Die Halal-Industrie ist einer der Sektoren, der die Entstehung der Wirtschaft mit islamischem System in Indonesien unterstützt. Nicht nur die Muslime, sondern auch die Weltgemeinschaft fördern das Halal-Essen. Die Erhöhung der Vorliebe der nicht-muslimischen Konsumenten zum Konsum der Halal-Produkte ist ein einzelner Faktor. Zurzeit entsteht der Trend in verschiedenen Religionskreisen, um die Produkte mit dem Halal-Warnzeichen auszuwählen und zu kaufen. Diese Situation wird die Halal-Industrie sehr fördern. Sie suchen nach den Produkten mit dem Halal-Warnzeichen, da die Produkte die gute Qualität von dem Gesundheits- und Sauberkeitsfaktor haben. Nach dem Gesetz Nummer 33 vom 2014 über die Halal-Produkte müssen alle Produkte, die in der indonesischen Region eintreten, zirkulieren und verkauft werden, das Halal-Zertifikat besitzen. Die Regierung muss auch die Verantwortung haben, um die Garantie der Halal-Produkte zu geben. Indonesien muss vor vielen Herausforderungen stehen, um das Halal-Zertifikat zu besorgen. Die Produzenten, die ihre Produkte zur Erhaltung des Halal-Zertifikats registrieren, basieren nur ihr eigenes Bewusstsein. Es ist schade, dass nur wenige Produzenten in Indonesien das Bewusstsein über die Wichtigkeit des Halal-Zertifikats haben. Darüber hinaus hat das Gerücht über den komplizierten und langen Prozess und über die großen Kosten für die Halal-Zertifizierung bewirkt, dass die Produzenten keine Lust haben, um ihre Produkte zur Erhaltung des Halal-Zertifikats zu registrieren. Auf anderer Seite ist der Mangel an Fachkräften und Infrastruktur im Halal-Industriesektor eine Herausforderung geworden. Die Konkurrenz kommt auch von anderen Ländern, die schon bereit sind, das Halal-Zertifikat zu besitzen und die Wirtschaft mit islamischem System Scharia vollständig zu implementieren. In den Nachbarländern hat die Regierung die Implementierung der Scharia-Wirtschaft voll unterstützt. Indonesien hat bisher noch kein Halal-Industriegebiet wie in den Nachbarländern. Um der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft MEA entgegenzukommen, hat Indonesien viele Herausforderungen im Halal-Industriebereich. Wenn das Management der Halal-Industrie in Indonesien nicht gut wäre, würde der große Marktanteil von anderen Ländern übernommen werden. Denn diese Länder haben schon Bereitschaft, um die Halal-Industrie zu verwalten. Der Leiter des Syariah-Komitees von World Halal Food Council, Dr. Asrorun Niam, sagte dazu, die Indonesian Halal-Produkte können mit Produkten anderer Länder nicht konkurrieren, da die indonesischen Unternehmer sich langsamer im Vergleich zu Unternehmen der Nachbarländer verhalten. Darüber hinaus besitzen viele indonesische Produkte noch kein Halal-Zertifikat. Als die Nation und das Land mit der größten Muslimenanzahl auf der Welt sollte Indonesien in der Lage sein, den Marktanteil der Halal-Produkte bei der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft zu beherrschen. Indonesien muss bereit für das Halal-Management sein. Soweit Kommentar.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit dem Afrikanischen Nationalkongress ANC. Am 8. Januar 1912 wurde der Afrikanische Nationalkongress ANC in Bloemfontein gegründet. ANC ist eine politische Partei von Südafrika und hatte eine Macht in Südafrika Seitdem sie im Mai 1994 Mehrheitskräfte errang. Die Gründung dieser Partei hat zum Ziel, die Schwarzen zu schützen. Sein bekanntester Politiker war Nelson Mandela. Zu den Gründungsmitgliedern zählten Albert Luthuli und John Dubé. John Dubé war der erste ANC-Präsident. Bis 1923 wurde diese Partei South African Native National Congress genannt. ANC war die einzige Partei, die seit 1994 Südafrika regierte. Die Unterstützungen für diese Partei verminderten sich bei den Wahlen 1999. Sie bekam aber größere Unterstützungen bei den Wahlen 2004. Am 8. Januar 1926 wurde Abdul Aziz bin Saud König Hijaz und nannte diese Region Saudi-Arabien. Er entstammte der Dynastie der Saud und war der erste König Saudi-Arabiens. Er einte und unterwarf die Stämme der Arabisch-Halbinsel und gründete 1932 das moderne Königreich Saudi-Arabien, das er bis zu seinem Tod 1953 regierte. Der Aufstieg des 21-Jährigen begann am 15. Januar 1902, als er mit 40 Kamelreitern der Ikhwan von Kuwait nach Riyadh zurückkehrte und die Stadt Hanstreichartig zurück eroberte. Ibn Saud erkannte seinen Vater weiter als Imam der Wahhabiten an, wofür ihm dieser in der Folgezeit freie Hand ließ. Nach der Einnahme sammelten sie die Anhänger des Hauses Saud um Ibn Saud, der ein charismatischer Anführer war und seine Gefolgsleute mit Waffen versorgte. Im Jahre 1922 konnte die Dynastie Saud die Dynastie Rashidi niederlagen. Dies beendete die Beherrschung der Dynastie Rashidi im arabischen Land. Nach einer schweren militärischen Niederlage gegen die Osmanen und deren Verbündete, die Rashidi, änderte Ibn Saud seine Taktik und ging zum erfolgreichen Partisanenkrieg über. Seine Truppen operierten aus dem Schutz der Wüste heraus und durch das Abschneiden der Nachschubwege mussten sie die Osmanen wieder zurückziehen. Da sie das Osmanische Reich im Niedergang befand, gewann Ibn Saud die Oberhand zurück und konnte 1913 die Provinz Al-Hasa seinem Herrschaftsbereich angliedern. Am 8. Januar 1989 startete der Flug 092 der British Midlands Airways vom Londoner Flughafen Heathrow in Richtung Belfast. Es ist Boeing 737. Nur 13 Minuten später meldete die Besatzung starke Vibrationen in der Maschine und Brandgeruch im Cockpit. Die Crew beschloss, auf dem Flughafen von East Midlands zu landen. Auf einer Höhe von 270 Metern sang die verbliebene Motor ein Leistungen so erheblich, dass die Boeing gegen Bäume krachte und schließlich neben einer Autobahn in Kirkwood, Großbritannien, abstürzte. 79 der 126 Passagiere konnten gerettet werden. Auch die 8 Besatzungsmitglieder überlebten das Unglück. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Im Blickpunkt zum Thema Dualismus der Macht in der Verwaltung Batams sollte beendet werden. Der indonesische Präsident Joko Widodo beauftragte am letzten Dienstag seine Ebenen eine Option zur Beendigung des Dualismus der Macht in der Verwaltung der Freihandelsgebiete in Batam, Bintan und Karimun zu machen. Präsident Joko Widodo gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass der Dualismus nicht mehr lange andauere, da er Unsicherheit bei den Investoren hervorrufe. Der Präsident forderte die Vertreter der Regionen auf, die Vorschrift über die Verwaltung der Freihandelsgebiete zu harmonisieren. Damit könne man die Aufgaben der Zentralregierung, der Regionenregierung und der Verwalter besser zuordnen. Der Präsident sieht, dass es nach legalen Aspekten eine Frage in der Vorschrift des Freihandels und des Freihafens im Industriegebiet Batam gebe, die in der Praxis nicht effizient sei. Die Regel im Gesetz Nummer 36 von 2000 und das Gesetz Nummer 44 von 2007 bilden die Grundlage für die Batam Verwaltungsbehörde BP Batam in der Erledigung ihrer Aufgaben und Machtausübung. Andererseits gibt es aufgrund des Gesetzes Nummer 23 von 2014 die Macht der Regierung im Batam-Gebiet. Wegen des dadurch entstandenen Dualismus der Vorschriften und der Macht meint der Präsident Joko Widodo, dass die Regelung des Bodens die Funktion der Stadtverwaltung Batam und der Batam-Verwaltungsbehörde geändert werden müsse. Bislang wenden sie ihre jeweiligen Vorschriften an. Angesichts dieser Konkurrenz an Vorschriften und Macht gebe es einen Vorschlag zur Auflösung der Batam-Verwaltungsbehörde, sagte der Koordinationswirtschaftsminister Darmin Nasution. Die Regierung habe aber auf diesen Vorschlag noch nicht reagiert. Inzwischen sagte der Innenminister Cahyo Kumolo, dass Präsident Joko Widodo ihn darum bitte, mindestens zwei Optionen für die Lösung des Machtdualismus in Batam vorzubereiten. Dafür bitte der Innenminister die Akademiker ihre rechtliche Meinung zur Beendigung des Dualismus. Andererseits sagte der Direktor der Investitionswerbung der Batam Verwaltungsbehörde, Purnomo Andi Antono, dass die Frage dieses Machtdualismus seit langem gelöst werden könne. Die Regierung brauche lediglich eine Verordnung zu erlassen, die Synchronisierung des Arbeitsgebietes zwischen der Batam-Verwaltungsbehörde und der Stadtverwaltung Batam zu erreichen. Das war Im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Thema Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesiens, in dem wir Ihnen über die Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, eine Reise nach Yogyakarta zu machen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, das Kultur- und Tourismusamt des Bezirkes Sleman, Yogyakarta, bot in der Ferien Ende 2015 den kulturellen Tourismus in einigen Touristenzielen und Touristendörfern an. Beispielsweise veranstaltete es verschiedene kulturelle Attraktionen am Berg Merapi. Dabei fand auch das Festival Penjor und das Lampion-Festival vom 20. bis zum 31. Dezember an der Straße des Gebietes Kaliurang statt. Liebe Zuhörer, das Touristengebiet Kaliurang ist der Hauptort der Neujahrsfeier in Sleman, Yogyakarta. Dieses Gebiet ist seit der niederländischen Kolonialherrschaft als Touristengebiet bekannt. Im 19. Jahrhundert suchten die niederländischen Geologen ihn als Erholungsort für ihre Familien auf. Wenn sie in Kaliurang anreisten, interessierten sie sich für die Schönheit des Ortes und die frische Luft. Sie bauten dann Bungalows in Kaliurang. Nachdem die Niederländer Indonesien verließen, wurde Kaliurang zum Erholungsort der Indonesier. Viele Privatunternehmen und Büros bauten Gasthäuser, die vermietet werden. So entwickelte sich Kaliurang weiter und ist mit vielen Tourismuseinrichtungen ausgestattet. Liebe Zuhörer, Kaliurang liegt 900 Meter über dem Meeresspiegel. Deshalb können Sie dort eine frische Luft einatmen. Von Kaliurang können Sie den Gipfel des Vulkans Merapi deutlich sehen. Außerdem gibt es den Vergnügungspark Kaliurang, der etwa 28 Kilometer vom Stadtzentrum Yogyakarta liegt und den Besuchern eine schöne Landschaft anbietet. Dieser Park ist 10.000 Quadratmeter groß. Dort gibt es viele Kinderspielplätze, Statuen und ein Schwimmbad. Etwa 300 Meter östlich des Parkes gibt es auch den Park Prawangan Turgo. In diesem Park können Sie das Schwimmbad Telaga Putri besuchen. Sein Wasser kommt von der Wasserquelle des Hügels Prawangan. Sehenswert ist auch das unterirdische Museum Ulen Sentalu. Zuhörer, es gibt in Kaliurang auch einen Beobachtungsposten des Vulkans Merapi, einen Zeltplatz und eine Gebetsstätte. Wenn Sie dort übernachten möchten, gibt es dort verschiedene Gasthäuser. Für den Besuch dieses Ortes müssen Sie 2000 Rupiah für Erwachsene, 1000 Rupiah für die Kinder, 500 Rupiah für ein mitgebrachtes Motorrad, 2000 Rupiah für das Auto und 3000 Rupiah für Lastwagen und Bus bezahlen. Liebe Zuhörer, das war unser Bericht über das Touristengebiet Kaliurang. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer der ersten Minuten, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Umwelt, Flora und Fauna, Technologie und Entdeckungen berichten. Diesmal möchten wir Sie dazu einladen, über die Einzigartigkeit der Raffresi Arnoldi Blume zu erfahren. Der Beitrag wird von Sri Unun übersetzt und vorgelesen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz und als Livestream über www.voi.co.id sowie auf Android über RRI World Service hören. Viel Spaß beim Zuhören! Liebe Hörerinnen und Hörer, die Raffresi Arnoldi, eine riesengroße Blume, wurde zum ersten Mal im Jahr 1818 im Regenwald auf Sumatra von dem Reiseführer Dr. Joseph Arnold entdeckt, als er an einer Forschungsreise von Thomas Stanford Raffles teilnahm. Deshalb wird diese Pflanze nach den Entdecker Raffles und Arnoldi benannt. Die Raffresi Blume gehört zur Identität der Provinz Bengkulu und zu einer der seltenen Blumen in Indonesien. Die drei nationalen Blumen, die Raffresi Arnoldi, der Weiß Jasmin und die Orchide, sind als seltene Blumen nach dem Präsidialerlass Nummer 4 vom 1993 über nationale Tiere und Blumen ausgewiesen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Raffresi Arnoldi Kanur das Wachsen, wo die Mutterpflanze aus der Familie der Liana sp. Raffresia Arnoldi wächst, das heißt im primären Wald, dessen Fläche noch nie bearbeitet worden ist. Die Raffresi Arnoldi Blume hat kein Blatt und keinen Stamm. Diese Pflanze ist einzigartig, da sie eine Blüte hat, aber auch Korn herstellen kann. Ihre Reproduktionsorgane befinden sie als Staubgefäße und Knospen in einem Haus, das heißt inmitten des Blumengrundes in Form einer Wölbung. Beim Bestäubungsprozess der Raffresia Arnoldi Blume beteiligen sich Insekten, die an dem extremen Blumengeruch interessiert sind. Die geschlossenen Blumenknospen inmitten des Stamms geformt wachsen in 9 Monaten und die Blume blüht nur 5 bis 7 Tage, dann verblüht sie und stirbt. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Nationalpark Bukit Barisan Selatan wurde als Zentrum für die Erhaltung der Raffresi Arnoldi Blume festgelegt. Bisher ist es bei der Blume noch nicht gelungen, außerhalb des originären Lebensraums kultiviert zu werden. Von 30 Raffresia-Arten in aller Welt ist nur eine, die Raffresia magnifica in den Philippinen, vom Aussterben bedroht. Die andere Raffresia-Art, die Raffresi Padma, kann auch außerhalb ihres Lebensraums wachsen. Die Umweltorganisation WWF Indonesien hat im Nationalpark Bukit Barisan Selatan in Lampung in Bengkulu sich indirekt darum bemüht, die Raffresia Arnoldi Blume zu erhalten. Es bleibt zu hoffen, dass die Erhaltung der seltenen Flora und Fauna dadurch unterstützt werden kann. Die WWF arbeitet mit verschiedenen zuständigen Seiten zusammen, das Bewusstsein und die Rücksicht der Gesellschaft zum Schutz der typischen Pflanzen Indonesien zu wecken. Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Guten Abend, liebe Musikfreunde. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen von der Stimme Indonesiens aus Jakarta. In diesem Programm stellen wir Ihnen die indonesische Musik, obwohl traditionell als auch modern vor. Dieses Mal möchten wir die Dangdut-Sängerin Dewi Persik vorstellen. Bevor wir die Sängerin weiter kennenlernen, genießen Sie ein schönes Lied von Dewi Persik mit dem Titel Akulah Si Cantik in Deutsch übersetzt Ich bin hübsch. Gute Unterhaltung. Das war Akula si cantik, oder auf Deutsch, ich bin hübsch von Devi Persik. Ihr vollständiger Name ist Devi Muria Agung. Sie ist bekannt in der indonesischen Dangdut-Musikindustrie wegen der ihren Tanzbewegung Goyang Gergaji, oder auf Deutsch Sägebewegung Manensi DP. Sie ist am 18. Dezember 1985 in Jember, Ostjava geboren. Sie ist die Tochter von Muhammad Aidil und Sri Muna. Ihr Name ist populär geworden, nachdem sie im Fernsehfilm mit dem Titel Mimpi Manis oder auf Deutsch Sonar Traum im Jahr 2006 gespielt hatte. Dieser Film benutzte das originelle Soundtrack, das von DP mit dem gleichen Titel vorgetragen wurde. Wegen der Single-Album Mimpi Manis oder auf Deutsch Sonar Traum ist DP populär in der indonesischen Gesellschaft geworden. DP hat auch in einigen Fernsehfilmen, wie unter anderem Laila im Jahre 2009, gespielt. Im Jahr 2010 spielte DP wieder im Kinofilm mit dem Titel Lihat Boleh Pegang Jangan. Nun erfreut DP uns mit dem Lied Bintang Pentas oder auf Deutsch Stern der Bühne. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Musikfreunde der Stimulations, obwohl Debbie in vielen Kinofilmen gespielt hat, hat sie aber gute Karriere im Singen. Im Jahr 2010 wurde Debbie von Ahmad Dhani, Musiker und Komponisten, unter der Führung vom Management RCM rekrutiert. Nach dem ersten Kooperationsvertrag mit RCM zeigte sie ihre Performance in die Gesellschaft. Dazu trug sie das Lied Makhluk Tuhan yang paling seksi vor. Dieses Lied ist von der Sängerin Mulan Jamila gesungen. Liebe Zuhörer, bevor wir uns von Inner Occident präsentieren wir für Sie zwei Lieder, Ketahuan und Mabuk. Auf Wiederhören.
Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Aku
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.